verstehe schon.
Ist der Herr Trettmann, dieses Graubetonlied.
Nicht schlecht. Endlich mal wieder jemand, der was erraten hat. Das ist nämlich echt nicht einfach, ne?
Ja, aber tatsächlich machen wir das manchmal im Radio hier auch. Wir lieben ja auch Coverversionen sozusagen. Ja, und da gibt's ja die skurrilsten Sachen, die so schräg interpretiert sind, dass du manchmal wirklich erstmal brauchst, um das rauszukriegen. So, also ich bin aufgewachsen mit den Elle Glazed-Sachen, die ja alles Mögliche gecovert haben. Und das war früher auch eine neue Elle Glazed-Platte. Wir müssen uns das anhören und das ist super schwer, das rauszukriegen. Da.
Die meisten haben dann eventuell noch die Melodie, kriegen dann trotzdem eben nicht diesen Titel zusammen oder so, ne? Hatte das gerade eben mit den Kai Winkler, der hatte, die Melodie hatte der auch, aber mit Trettmann hat er es dann nicht zusammenbekommen. Ja, Jörg vom Radio T, herzlich willkommen im Zentral der Stelle Podcast.
Danke, herzlich willkommen auch hier im Radio. Wir, ist ja Ton, man sieht das nicht, aber wir sitzen im neuen Studio, das noch im Bau ist. Es ist eine große Baustelle hier, aber wir nutzen das schon trotzdem.
Wie lange seid ihr jetzt schon hier?
Im Musikkombinat sind wir seit Anfang 2019, aber wir haben mit zwei kleinen Studios angefangen, uns dann so nach und nach, das ist ja eine Riesenfläche hier, eben so ausgebreitet und erschließen so Raum für Raum, wachsen ja immer noch. Und da ist das eben sehr schön, dass man das alles selbst in der Hand hat. Wenn was gebraucht wird, kann man es dann eben auch sich selbst irgendwie erarbeiten.
War das? Ich kenne ja eure alten Räume auch noch. Das sind ja legendär, eure Räume.
Insbesondere die Treppe da hoch, diese 86 Stufen irgendwie.
War das notwendig, dass ihr war das ein Platzproblem oder?
Ja, es war auch ein Platzproblem. Wir hätten es aber, denke ich, noch 2-3 Jahre ausgehalten. Aber tatsächlich arbeiten wir schon seit einigen Jahren dran, eben auf tägliches Programm 24 Stunden zu gehen. Und da war auch klar, das können wir dort in den Räumlichkeiten nicht machen. Und wenn man dann sozusagen auf der einen Seite das Programm hat und auf der anderen Seite auch noch sich um die Räume kümmern muss, dann ist das zu viel Stress auf einmal so. Ne? Also deswegen wollten wir gerne das eine abgeschlossen haben, die schönen neuen Räume und die größeren Räume mit mehr Möglichkeiten und eben auch dann sozusagen hier die 24 Stunden in Empfang nehmen.
Was ist denn deine Rolle heute beim Radio T?
Ich bin Koordinator, sozusagen das kann ja sehr verschieden ausgelegt werden. Ist zum einen Programmkoordination, Ehrenamtskoordination, aber auch so alles, was so an Öffentlichkeitsarbeit dazugehört, aber eben auch zu diesen Behörden, wie die Sächsische Landesmedienanstalt, für uns eine sehr wichtige Behörde, im Prinzip auch unsere Aufsichtsbehörde und gleichzeitig auch ein Geldgeber und jemand, der über unsere Lizenzen entscheidet und sowas. Das ist schon auch ein sehr heikles Feld, dort zu arbeiten. Und ja, dieses Kram, also auch so Projekte organisieren, Geld dran schaffen, all das gehört damit dazu.
Wie viel Zeit am Tag nimmt das in Anspruch? Wie viel Zeit deines Tages?
Das darf ich ja nicht sagen.
Zu viel?
Eigentlich schon zu viel. Aber das ist nicht schlimm, weil es ja schon immer irgendwie zu meinen Träumen gehört hat, sozusagen sowas machen zu können. Also so Radio fand ich schon... Da kommen wir dann bestimmt noch drauf. Also das war schon immer für mich eine super wichtige Sache.
Ist Passion, ja?
Ja.
Wie bist du zum Radio gerade gekommen?
Also tatsächlich auf Umwegen. Also zum einen war ich in diesen, waren ja einige von Radio T drinne, diesen Freundeskreise Jugendradio, die sozusagen zu Wendezeiten sich organisiert haben, weil ja das Jugendradio DT64 abgeschaltet werden sollte und da sind wir eben zu Demonstrationen gefahren, haben Transparente überall aufgehängt, gesprüht und alles Mögliche gemacht, was man eben so macht, um seine Idee umzusetzen. Und das war für mich so das ideale Radio. Und das war dann eben 93 weg. Und dann, ich habe bis dahin ein Fanzine gemacht mit Freunden zusammen.
Und, wie ist das?
Alligator. Also war 200er Auflage jetzt nicht so besonders groß, aber cool. War auch immer nachgefragt. Comics, Politik, Kultur, so. Und hat mich schon den Freund die ganze Zeit immer genervt, gesagt, ja, wir haben ein tolles Ding, wir haben ein eigenes Radio für die Stadt, Radio T, komm doch mal. Und ich habe gesagt, nee, mein Gott heißt Radio T, mein Gott heißt DT64 und solange es den gibt, auf gar keinen Fall. Und aber, wie gesagt, dann ab 92 war absehbar, das endet und es waren auch schon Leute von diesen Freundeskreisen von DT64 dorthin abgewandert, sodass ich dann nachgekommen bin. Und und am Anfang dort hatten wir noch nicht mal eine Lizenz und eine Frequenz, das war noch alles in Anfängen und ja, da wurden Kassetten bespielt, die dann an Kneipen gegeben wurden, die dann so getan haben, als würde das im Radio kommen. Und das war auch irgendwie so erstmal so eine Erfahrung, dass man hat ja eine Idee von Dingen und und dann sieht man, das sitzt dort mitten in den Leuten und sieht, wie die Leute Radio hören. Ja, oder eben nicht sozusagen das Wort als Störung empfinden oder irgendwie komische Musik, was ist denn das wieder für eine Scheiße oder sowas halt. Also
das ist, du bist ja wahrscheinlich kein gelernter Musikjournalist, oder?
Nein, ich bin überhaupt nichts. Ich bin gelernter Tischler. Bin dann später sogar mal Tischlermeister gewesen. Hab aber dann eben schon immer mich für Musik, Musik war immer sehr bedeutsam und ich bin auch schon vor meiner Radiozeit immer zu Konzerten, weil es alles irgendwie ging, gerannt und habe mir das angeguckt und hinterher mit den Musikern gesprochen und sowas halt. Also das hat mich schon immer fasziniert. Und wenn gerade wenn auch die Musiker da bereit waren, da über ihre Musik zu reden, das fand ich immer cool und das hat mir sehr gefallen. Und das ist auch was anderes, als zu stehen und ein bisschen mitzusingen, sondern hinterher zu den Musikern zu gehen und mit denen über die Musik zu reden. Das ist ein klein noch mal eine Kategorie höher irgendwie. Auch für das Verständnis dieser Musik. So, ne? Also vieles von dem, was man sozusagen als Zuschauer auf der oder Zuhörer auf der CD mitkriegt, ist was ganz anderes, als was die eigentlich meinen oder was sie sich vorgestellt haben. Oder manchmal haben die ja auch so spinnerische Ideen und lieben das, darüber zu diskutieren. Das ist auch so skurril. Das ist schon nochmal eine zusätzliche Ebene. Und ich denke, davon kommt das auch ein bisschen mit halt dann, dass das auch dieses Interesse am Radio, dass man so viel über Musik erzählen kann oder über andere Dinge halt. Aber bei mir natürlich, irgendwie hat es mit der Musik angefangen, insbesondere mit der alternativen und sehr hart alternativen Musik. So, weil man darüber eben in den normalen Medien nichts liest oder zum damaligen Zeitpunkt eben nichts gelesen hat, sondern das kam am ehesten noch im Radio in den Nachtsendungen irgendwie.
Ganz schon mal das Radio, das T, ne? Für was steht das eigentlich?
Na, eine Erklärung hatte ich schon, dieses Radio, diese Kassettenbespielungen, dieses Trockenradio ist sozusagen eine Erklärung von Radio T. Die andere Erklärung ist, damals als Radio T entstanden ist, 91 gegründet, war ja alles umbenannt worden. Die Stadt 120 Straßennamen, jede Institution hat einen anderen Namen bekommen und unter anderem änderte sich auch das Autokennzeichen. Das wurde von T, was damals eben von der DDR von oben nach unten auf der Karte nummeriert worden war, die Autokennzeichen zum C für Chemnitz. Und es war eben diese Erinnerung an diese Vergänglichkeit von so institutionellen Dingen, so dass man, was so ewig scheint, plötzlich was ganz anderes ist. Und es kann auch wieder anders werden.
Bis zu dem Gespräch heute, Radio T, ich meine, ist bei mir auch präsent, seit ich klein bin irgendwie, aber irgendwie habe ich mich nie gefragt, wofür das T steht. Jetzt weiß ich
es. Ja, es gibt noch eine dritte Erklärung.
Ach so,
es gibt noch eine, nämlich täglich noch. Also also es war natürlich irgendwie von Anfang an klar, dass wir eigentlich täglich Radio machen wollen. Und es hat sich ja sehr, sehr mühsam entwickelt. Es tatsächlich von den Institutionen, ist ja alles Landesebene, die hat nie Interesse an sowas, an so einem selbstverwalteten, lokalen, alternativen Radio. Das war eher Verhinderung und nur das, was wir uns irgendwie erkämpft haben, war auch möglich. Und dann wurde das immer, also das, wie gesagt, hat sich ja ausgeweitet bis jetzt auf 49 Stunden und das Lustige ist auch immer, wenn wir von täglich Radio machen sprechen, früher schon, dann wissen wir, wie wollten ja das schaffen? Oder wenn wir eben jetzt von 24 Stunden täglich reden, wie wollten ja das schaffen? Wir haben das immer hingekriegt, also das ist was, womit man mitwächst einfach so. Und alle anderen freien Radios, da gibt's ja einige in der Bundesrepublik, haben das natürlich genauso hingekriegt. Das ist, man muss nicht alles am Anfang machen, man kann sich da weiterentwickeln und Platz da ist, sozusagen auch das Chemnitz-Motto, gebt Raum, dann nutzt man den schon und kriegt das schon auch schön hin.
Wenn du einem Hörer oder einer Hörerin erklären müsstest, was das Radio T heute ist, ne? Jemand, der euch noch nie gehört hat wahrscheinlich, wie erklärst du demjenigen oder derjenigen das?
Na, es kommt ein bisschen drauf an, wo die Leute ihren Fokus haben. Also Radio T ist ja auch so vielfältig, dass man sozusagen mit wenigen Worten das oft nicht erklären kann. Und dann versuche ich dann immer, das in die Richtung zu erklären, was die vielleicht selber für einen Fokus haben. Sei es eben Musik, sei es Lokalpolitik oder lokale Kultur oder sowas, was alles drei wirklich tragende, wichtige Säulen sind. Aber auch Radio Kunst, Hörspiele, Feature, das gibt's ja bei uns auch alles. Und je nachdem so. Also das ist eben so ein großes Sammelsurium und trotzdem, glaube ich, haben wir ein Label und wir sind erkennbar sozusagen. Das ist jetzt nicht so eine wilde Plattform irgendwas, jeder macht irgendwas, sondern es gibt glaube ich, ein Bild von Radio T und ja, Alternativen.
Das ist ein Profil entstanden.
Ja, genau. Es hat sich auch dahin entwickelt. Mhm. Also lokal, alternativ und liebevoll auch sozusagen. Und auch eben diese ganzen Nischen, die es gibt, die alle anderen irgendwie liegen lassen, das ist, sind für uns Goldgruben sozusagen.
Kann ich mir das so vorstellen, dass es bei euch irgendwann mal eine Programmplanung gab und ihr gesagt habt, wie setzen wir das Programm eigentlich zusammen, oder ist das Programm organisch so entstanden, wie man es heute sieht?
Na, im Prinzip ist mit jeder Sendezeiterweiterung schon nochmal auf den Prüfstand gekommen und auch gemeinsam beredet. Wir sind ja schon auch ein demokratischer Verein, der das Radio trägt, so dass wir dann auch schon manchmal eine Weile diskutiert haben, so, und auch so Schwerpunkte eben präferieren und eben andere Sachen müssen sich einordnen, aber das wächst sozusagen mit uns. Wird natürlich auch drauf geschaut, dass das Profil trotzdem erhalten bleibt, was wir uns ja über die Jahre erarbeitet haben.
Ihr sendet auf welcher Frequenz?
102,7 Megahertz UKW, aber wir senden inzwischen ja auch im Digitalkabel bei Pure. Die haben gefragt, ob sie uns übernehmen können und nehmen uns kostenlos mit rein. Das finde ich sehr schön, wenn es uns nichts kostet.
Aber wir senden nicht ganztags, oder?
Nein, wir senden nicht ganztags. Wir senden in der Woche von 18 bis 23 Uhr und am Wochenende von 12 bis 24 Uhr. Und wie gesagt, nächstes Jahr dann wird es jeden Tag 24 Stunden werden.
Wow.
Das ist schon eine ganz schöne Ausweitung, aber wie ich schon vorhin gesagt habe, wir werden das sicherlich nicht sofort komplett, mit hochwertigen Hörspielen und Featuren und Stadtpolitik-Sendung und weiß der Geier was bespielen. Wir werden viel Musik machen am Anfang und das wird so nach und nach, wie es passt, halt mit interessanten Wortsendungen ergänzt.
Ja.
Es gibt auch jetzt schon zu bestimmten Zeiten so Interesse von Leuten, was zu machen, wo eben schon besetzt ist. Es gibt eben auch so beliebte und eher unbeliebte Zeiten und da kann man natürlich dann ganz anders aus dem Vollen schöpfen, so mit Leuten, die hier was machen wollen.
Ich weiß ja auch, dass wir hatten ja auch schon Kontakten vor ein paar Jahren. Es ist ja jetzt kein Hexenwerk, zu euch zu kommen, euch eine Idee vorzustellen und im besten Fall geht das sogar auf Sendung, ne?
Ja, genau. Also das ist sogar relativ einfach. Man muss halt so einen Kurs mitmachen in der Regel, also dass man hier auch nicht vollkommen verpeilt ist. Auch ein paar Grundsätze und Grundlagen. Man muss sich ans einen Pressekodex halten. Das ist auch eine Auflage der Landesmedienanstalt. Aber prinzipiell ist das ja auch die Idee von Radio T, dass man die Ideen der Leute in den Äther bringt.
Also muss man, was würdest du, also wenn zu dir jemand kommt, der noch nie vorher Radio gemacht hat, du hast mir gerade gesagt, es gibt da eine Art Workshop, reicht das schon aus, um jemanden Radio machen zu lassen?
Das sieht man ja dann, wie die sich beim Workshop anstellen. Also bei den meisten würde ich sagen, ja. Also das ist, die kommen ja nicht, es kommt ja niemand, der zu dem keine Lust hat. Also indem du schon Lust hast und auch ein bisschen getrieben bist und auch schon Ideen hast, das ist ja sowieso die Grundvoraussetzung. Und ja, und die das alles nicht haben, die landen auch nicht bei uns.
Sind viele von euren Formaten so entstanden?
Eigentlich ja, sozusagen würde ich mal sagen 3/4. Und sozusagen auch so als das große Plenum greift eben ab und zu mal rein und sagt, wir haben hier ein Defizit oder wir haben hier ein Defizit, sodass man dann gezielter nach Sachen sucht. Aber die Regel ist, dass Leute kommen, ich habe ja eine tolle Idee. Na klar, dann machen wir.
Was ist das älteste Format bei euch?
Das älteste, es dürfte sicherlich der Mosh Club sein. Das ist so eine Metal-Sendung. Und wir haben noch zwei Formate, die sind auch sehr alt. Die hatten früher auch einen festen Moderator. Die sind jetzt mit wechselnden Moderatoren. Also das eine ist die Hymnen an die Stille-Sendung. Das ist so eine Nachtsendung, wo ruhigere, melodiöse Musik, wo jemand so ein bisschen betulich was dazu erzählt. Und es wandert so rum, auch durch die Musikrichtung. Also es gibt ja in jeder Musikrichtung dann auch so ruhigere Sachen. Und das andere war der Rückfall, so eine Oldie-Sendung, die lange von jemand betreut wurde, dann zwischenzeitlich von allen möglichen Leuten. Es gibt ja auch in jeder Musikrichtung eben schöne Oldies, die auch vielleicht viel zu wenig im Radio gespielt werden. Und die ist allerdings inzwischen jetzt wieder raus aus diesem gemeinsamen Betrieb. Da hat sich wieder jemand gefunden oder zwei sogar, die das jetzt wechselnd machen und die das auch sehr schön machen und so, dass das sozusagen aus diesem, wir halten das am Leben, Phase wieder raus ist und wieder von jemand betreut werden.
Wie fährt noch Straßennation? Wie alt ist das eigentlich?
Das ist erst, seitdem wir täglich senden, seit 2004. sozusagen. Ne?
Ja, also, doch, schon trotzdem.
Ne? Ja, genau. Ganz und es ist tatsächlich, es gibt unglaublich viele Anfragen. Es gibt ganz viele Mails und Telefonanrufe deswegen. Hm. Was kam denn so? Und dann wird die Zeit gesagt und der Refrain war so ungefähr das und das sozusagen. Dann wird manchmal am Telefon auch vorgesungen oder eben so der Text erzählt, sowas. Also es gibt's. Ja. Lustig, dass es solche Sachen immer noch gibt, dass Leute im Auto oder wo auch immer oder in der WG, Küche oder keine Ahnung, wo die Leute alles so Radio hören oder in der Garage. Wir haben auch tatsächlich, weil das jetzt auch in der Kulturhauptstadt so wichtig war, diese Garagenschrauber-Szene, da gibt's auch ganz viele, die Radio T hören und da eben dann bei einem Lied, was sie aus den Socken haut, und das scheint es offensichtlich bei Radio T genug zu geben, anrufen oder eben eine Mail schreiben.
Vielfalt ist halt wichtig, ne?
Ja, genau.
Ich glaube, ich bin ja auch erst aus Radio T dann so wirklich so richtig zum Hörer bin ich ja geworden mit Uptown's Finest dann, mit DJ Ron und so, ne? Das war dann so die Phase, wo ich angefangen habe, wirklich regelmäßig Radio T zu hören, ne?
Genau.
Da gab es ja auch die Online-Ausspielung noch nicht. Das heißt, du musstest schon...
Du musstest, genau, zum richtigen Zeitpunkt einschalten und sonst... genau. Und ja, und das Lustige ist, alle haben irgendwie, oder viele von den Hörern, mit denen wir dann irgendwann Kontakt hatten, haben mit irgendeiner Sendung angefangen und hören inzwischen... tapfer das ganze Programm durch sozusagen. Also da musst du wirklich sagen, dann auch tapfer, weil das schon manchmal ganz schön springt. So, ne?
Dann, so ist ja in Ordnung, solange man das vorher in dem Programm sich angucken kann, kann man ja auch mal, ich meine, du kannst ja von niemandem erwarten, dass er den ganzen Tag das gleiche Radio hört.
Ja, oder? Aber es gibt Leute, die hören das Wochenende, komplette Wochenende durch sozusagen. Das und krass. Das geht wirklich sehr krass hin und her.
Wie geht ihr denn jetzt mit der, ich meine, wir haben ja jetzt aktuelle Phase, ich meine, halt 2 oder 3 Jahren, wo Podcasts sehr stark geworden sind, ne?
Na, jeder hört Podcasts. Aber es ist nicht die erste. Das gab's schon mal zur Jahrtausendwende irgendwie. Das Hörbuch war da insbesondere. Damals eben aber eher so, als es auf CD oder auf dem Stick halt sozusagen für lange Autofahrten irgendwie massenhaft plötzlich auftauchte irgendwie. So, das kommt immer mal. Und wir hatten schon immer viel mit Wort am Hut. So, dass... ist eher so, dass man manchmal bremsen musste. Und Radio T galt für viele... gerade auch früher als Wortsender, obwohl wir tatsächlich vielleicht 35-40% Wort haben.
Aber das stimmt. Das Gefühl hatte ich teilweise auch, dass der Redeanteil bei Radio T sehr hoch
ist. Wir schlagen alle. Außer in Deutschlandfunk vielleicht in der Morgenphase nicht, aber ansonsten so. Und tatsächlich ist das ja eigentlich sogar auch beauftragt, dass man den Wortanteil und den Lokalanteil, aber das kontrolliert ja eigentlich niemand so richtig. Und trotzdem ist es für uns aber auch wichtig, sozusagen. Ne? Also
ja. Hat sich denn mit dem Umzug eigentlich mal unabhängig von den Räumlichkeiten irgendwas geändert? Ist das Team größer geworden? Gefühlt ja.
Ja,
ist
ja.
Es, ne?
Ist alles gewachsen, sozusagen.
Ja.
Also Radio T, ich erzähle das immer gerne, merkt immer niemand, Radio T wächst ununterbrochen, also seit ich nämlich dabei bin, seit 93, aber so langsam, dass du das so innerhalb eines Jahres immer nie mitkriegst und nur wenn du mal so ein bisschen Abstand hattest, merkst du eben, das wächst fortwährend und immer noch.
Ja, ist auch viel ehrenamtlich.
Ja, also ja. Ist immer noch die tragende Säule, ist das Ehrenamt sozusagen.
Das Ehrenamt,
also wir, die hier irgendwie bezahlt werden, sind nur dafür, Strukturen aufrechtzuerhalten, dass die Ehrenamtler eigentlich gut ihren Kram machen können.
Wie nennt sich das nochmal bei euch, wenn man quasi nur Wache schiebt?
Sendedienstleiter, ehrenamtlicher Sendedienstleiter.
Nee, da gibt's auch
SDL.
Genau.
Niemand sagt Sendedienstleiter, aber alle sagen SDL, genau. Das heißt, da sitzt irgendjemand ehrenamtlich, guckt, dass alles über die Bühne geht und alles Vorproduktion abgefahren wird, die Live-Sendungen ordentlich ausgesteuert sind und schön Protokoll geführt wird, was wir machen müssen, sozusagen alles, was hier gesendet wird, muss auch irgendwie festgehalten werden. Und ist auch für uns so, wir haben noch kein Archiv, wir wollen aber mal irgendwann ein Archiv machen und müssen dann auch darauf zugreifen können. Wir machen ja so viel schöne lokale Sachen. Und da komme ich wieder zu dem Podcast hin. Tatsächlich merken wir das, haben das in den letzten 3 Jahren gemerkt, in den Nachfragen. Ne? Also für viele ist jetzt Selbstverständnis, es kam eine schöne Sendung bei Radio T, wo kann ich denn die runterladen? So, und das ist was wir momentan noch nicht bieten können. Das übersteigt unsere Kapazitäten. Und sowas bei der Menge an Programmen, die anfällt, das alles aufzubereiten und irgendwo hinzustellen, beschriften und sowas, das kriegst du ja ehrenamtlich hin. Das sind wir gerade auch dran, uns irgendwoher, mal sehen, woher das kommt, eine Stelle zu organisieren oder eine halbe Stelle, die das macht, dass wir mal so eine richtige Mediathek, also das, was wir dürfen, 7 Tage lang alles hochstellen und dann eben alles, was lokal ist, was besonders ist, irgendwie nochmal zum Nachhören dann archivieren und online zugänglich machen wollen. Das ist super wichtig, weil eben dieses lineare Hören abnimmt und die Leute gezielter gerne hören wollen und irgendwo draufklicken und dann eben bei der langen Autofahrt an die Ostsee Sachen nachhören oder irgend sowas, das eben mit UKW oder mit Internet schlecht geht. Und es gibt ganz viele von den Redakteuren, die ihre Sendung hochstellen, aber eben auch nicht alle. Also, manche Leute sagen, ich will, dass meine Fans 21 Uhr das Radio einschalten. Von mir aus können sie es 22 Uhr wieder ausschalten.
Du bist ein gebürtiger Chemnitzer?
Ich bin in Dresden geboren, aber bin als Kleinkind sozusagen hierher gezogen worden.
Also, kennst dich dort schon
sehr gut. Ich bin, glaube ich, schon Chemnitzer. Das kann man durchaus sagen. Also und bin das auch bewusst. Ich hatte mehrfach Gelegenheiten abzuspringen. Habe es auch zweimal versucht, ernsthaft.
Abzuspringen?
Abzuspringen aus Chemnitz.
Ach so.
Wegzuziehen. Einmal nach Neuseeland und einmal aufs Land, in so eine Öko-Kommune. Bin beide Mal reumütig zurückgekommen.
Du bist zurückgekommen?
Hatte dort einen Arbeitsvertrag, richtig steuerpflichtig, dort als Tischler gearbeitet, war schon voll integriert.
Und dann kommst du zurück?
Und hatte tatsächlich meine Freunde vermisst, muss ich ehrlich sagen, hier in Chemnitz. Und bin zurückgekommen. Das war auch dieser Moment, wenn du dann eben voll integriert bist, alles funktioniert und du weißt, du könntest jetzt hier bis an dein Lebensende bleiben.
Ne? Und bist du alleine da runtergegangen?
Ja. Und war sozusagen, nachdem ich Freundin getrennt, dachte, jetzt hast du die Gelegenheit.
Wie alt warst du da?
Da war ich Anfang 30.
Wo da? Auckland oder?
In Dunedin. Da habe ich auch mehrere Musiksendungen drüber gemacht. Dunedin ist so ein bisschen der alternative Hort von Neuseeland. So super skurril, super interessant, so eine 100.000er Stadt, aber so von dem kulturellen Output unglaublich.
Ja.
Und bin dort sehr, also auch sofort losgezogen, habe die ganzen Clubs irgendwie ausfindig gemacht. Und das Lustige war, ich habe an so einer größeren Tischlerei gearbeitet, von denen wusste niemand, was in ihrer Stadt los ist, sozusagen. Die haben das irgendwie nicht ernst genommen, weil es eben auch relativ speziell war. Aber das war genauso wie in Chemnitz. Du brauchtest irgendwo ein Ende von dem Faden. Das finde ich auch in Chemnitz so toll. Du musst irgendwie reinkommen und dann kannst du da durch diese verschiedenen Szenen durchschwimmen und dich immer an dem Faden lang hangeln. Und das fand ich toll. Das finde ich im Übrigen auch in Chemnitz toll. Das hat irgendwie die beiden Städte sehr miteinander verbunden.
Ich muss trotzdem mal nachfragen, von wann bis wann warst du da in Neuseeland?
Ich war 2001, 2002 dort.
Und wie kann ich mir das vorstellen, wenn Jörg dann nach Neuseeland abtischt?
Ohne Englisch, also 30 Worte Englisch mit einem Wörterbuch, sozusagen Flugzeug gesetzt.
Gepäck?
Also was hast du gemacht? Viel zu viel unnötiges Gepäck. Also das hat mir dort auch alles nichts genutzt. Ich bin das erste Vierteljahr so ein bisschen überall rumgewandert. Ja. Also beide Inseln abgeklappert. Ja. So viele auch Wanderungen mit dem ganzen europäischen Zeug. Bin ich dort überhaupt nicht klar gekommen. Dann dort neue Klamotten kaufen müssen. Viel Fließzeug und irgendwie Funktionskram. Und und habe immer in diesem ersten Vierteljahr, hatte ja nur ein Touristenvisum, sozusagen keine Arbeitserlaubnis. Ja. War falscher Beruf, zu alt. Alles hat nicht geklappt mit dem Arbeitsvisum. Und war immer sozusagen wieder in Dunedin, habe dort beim Immigration Service vorgesprochen, habe wieder versucht, was nachzureichen oder irgendwas. Das war eine super bürokratische, komplizierte Sache. Dann haben sie gesagt, ja, besorgen Sie uns das. Habe schon einen Auftrag gegeben, zu Hause angerufen oder irgendwas gemacht. Dann bin ich wieder 3 Wochen durchs Land getingelt, habe irgendwas mir Schönes angeguckt. Wieder hin, nächste Klippe übersprungen, wieder eine Runde gedreht. Und dann habe ich eben angefangen zu arbeiten dort. Ja. Kurz, irgendwie 8 Tage bevor mein Touristenvisum ablief, habe ich meine Arbeitserlaubnis bekommen.
Also du warst ein Jahr dort dann?
Nee, ich war nicht ganz ein Jahr dort halt. Wie gesagt, das war der Punkt, wo dann eben die Integration vollständig war und ich mir überlegen wollte, willst du jetzt tatsächlich hier bleiben?
Ich glaube, 9 von 10 hätten wahrscheinlich gesagt, ja, ich bleibe hier, ich ziehe das durch.
Und es war cool, also das steht vollkommen außer Frage. Es war eine tolle Stadt, auch interessante Leute, eine unglaubliche Landschaft sowieso, das wissen ja alle irgendwie. Ne? Mhm. Aber was mir zum Beispiel gefehlt hat, dass man so mit Leuten streiten kann, also so im positiven Sinne. So, ne? Die sind alle einfach viel zu nett, die Neuseeländer. Die weichen Streit auch aus. Und oder im Streit eine gute Lösung zu finden, so ohne dass man sich hintereinander böse ist. Und das ging irgendwie dort nicht.
Ja.
Das bin ich irgendwie aber gewöhnt, so dass man sich mit Leuten um eine gute Idee streitet, so.
Ja, und als du zurückgekommen bist, bist du direkt wieder, ich mache Radio T weiter, oder?
Ja, tatsächlich war es auch so, dass Ja, dass die alle schon auch ein bisschen sich gefreut haben drauf, dass ich zurückkomme.
Ja. Stimmt, es war ja damals noch nicht klar, dass du ein Jahr später oder ein halbes Jahr...
Nee, das ist tatsächlich auch meine WG, die so es gesagt hat, ich habe ja meine Zimmer zwischenvermietet. Mhm. Dann so, sag mal, bleibst du jetzt wirklich weg? Kann ich nicht sagen, momentan sieht's, könnte ich das zu. Und habe da auch mich lange bedeckt gehalten. So.
Ja, ich meine...
Ja, irgendwann wäre dann der Punkt gekommen, wo man sein Zeug nachholt irgendwie und das war eben, der Punkt war eben auch erreicht so. Und das war aber dann, ich sagte, eigentlich lohnt sich's nicht so wirklich, weil hier ist zwar vieles anders, aber es ist jetzt im eigentlichen Sinne nicht besser. So. Hm. Ist cool, ohne Frage. Und ist schön auch zu wissen, man könnte, wenn man es müsste, woanders leben.
Ja. Da war Radio T gerade 10 Jahre alt, ne?
Da war Radio T 10 Jahre alt. Und war so ein bisschen an so einem toten Punkt angeraten, weil das mit diesen mehrere Versuche, mehr Sendezeit zu bekommen, irgendwie gescheitert waren. Mhm. Und kurz vorher waren die SAEKs gegründet worden, auch mit dem Ziel 97, die Bürgerradios überflüssig zu machen. Mhm. So auch wirklich mit Ansage, brauchen wir alles nicht mehr, weg damit. Mhm. So, und auch Gelder gekürzt wurden, so dass wir dann fast gar kein Geld mehr von der SLM bekommen haben. Ja, ja, und danach... ja, das hat ja auch so einen Vorteil, wenn so alle denken, na ja, das wird jetzt nichts mehr. Das ist der Moment, wo man irgendwie sagen kann, klar wird das. Ja, ja. So, und es gibt diesen Weg und diesen Weg und das kann man auch machen und sozusagen.
Hm, hm. Meine Frage zielt auch darauf hinaus, gebürtiger Chemnitzer, kennst deine Stadt sehr gut. Jetzt entscheidet sich, dass die Stadt sich bewirbt zur Kulturhauptstadt Europas 2025, ne? Hm. Als jemand, der seine Stadt so gut kennt wie du, was war denn deine erste Reaktion, dein erster Reflex, den du so hattest, als du das gehört hast damals?
Schon irgendwie geil, sozusagen.
Echt?
Ja. Also ich habe das schon gesehen, auch irgendwie als Herausforderung, aber ich dachte, also so wie auch Radio T, also man wächst mit den Aufgaben. Also mir war sofort klar, wenn wir das werden wollen, wir müssen unglaublich viel machen. Aber das genau die Dinge, die mir gefallen, müssen wir dann mehr machen.
Mhm.
So, und das fand ich total geil. Also diese Option, sozusagen sich dorthin zu entwickeln, das war für mich von Anfang an klar, das ist eine großartige Sache. Und selbst wenn wir es, weil es mir ja damals jetzt noch nicht klar war, dass wir es auch werden können, aber selbst wenn wir es nicht werden, werden wir eine ganze Menge tun in die Richtung, die mir gefällt. So.
Hast du da gar keine Skepsis gehabt, ne?
Nee.
Du warst voll
von Anfang an voll dafür. Und das Lustige ist ja, es gab dieses Treffen, dieses erste Treffen mit den Kulturträgern, ich weiß nicht, 2016 war das, wo die Stadt sozusagen erstmal die Stadtspitze erstmal die Kulturträger hinter sich schauen wollte, um mit dem Ding dann an die Öffentlichkeit zu gehen. Ne? Also nützt ja nichts, wenn man das veröffentlicht und am nächsten Tag kriegst du das ganze Zeug von den Kulturträgern, sollen das für einen Scheiß und sowas halt. Ja. Und dafür habe ich so eine Straßenumfrage gemacht, was die Chemnitzer von ihrer Kultur halten. Das war sozusagen mit ein paar Bildern und so, das war sozusagen die Eröffnungsgeschichte für die Leute und das war sehr schön. Also auch mit diesem Hintergrundwissen, das kommt sozusagen. Wir werden jetzt bald mit so einem großen Ding an die Öffentlichkeit gehen und nochmal rauszugehen, Straßenumfrage zu machen, die Leute zu fragen, was sie denn von der Chemnitzer Kultur halten.
Die Frage habe ich auch bei mir stehen auf dem Zettel, weil ich das mitbekommen habe, dass ihr das gemacht habt, regelmäßig, ne? Was ist denn so summa summarum das Feedback des Chemnitzerin dazu?
Chemnitzer lässt sich und die Chemnitzerinnen lassen sich von vielen überzeugen. Also man muss ein bisschen Geduld haben sozusagen. Mhm. Ich glaube, es ist immer erstmal so, na weh's, ne? So, aber wenn man da dran bleibt und ich denke, da sehe ich keine Schwierigkeiten. Die Chemnitzer lassen sich überzeugen. Die sind zum einen Pragmatiker, finde ich. Die sehen auch die Vorteile von am Anfang kurios anmutenden Dingen. Mhm. Und ich glaube generell, die Idee, dass was besser wird, und das wird's ja, das springt jeden an, spricht jeden an.
Ja, also hast du das Gefühl, dass die Menschen hier in Chemnitz verstehen, was der Titel bedeutet? Oder glaubst du, dass da noch ganz viel Erklärung, dass man noch viel erklären muss dazu?
Ja, also ich glaube, die ersten Erklärungen waren auch sehr einfach, sozusagen auch ein bisschen aus der Angst geboren, dass die Leute das so rundweg ablehnen können. Mhm. Und da wurden eben so, ach ja, es wird Arbeitsplätze bringen und es wird viele Übernachtung bringen und Chemnitz wird mal besser dastehen. Ich glaube, das ist zum Beispiel ein Grund für viele Leute zu sagen, ja, wir machen das, weil das Image einfach sich dadurch drastisch verbessert.
Mhm.
So, und das es sollte nicht unterschätzt werden, für wie viele Leute das wirklich ein wichtiger Grund ist.
Ja.
So. Also, und ich fand aber, die ganzen Erklärungen am Anfang waren auch viel zu wirtschaftlich sozusagen. Was ich aber auch verstehen kann, andererseits eben, weil damit auch ein gewissen Misstrauen sozusagen irgendwie entgegengewirkt werden sollte.
Ja, weil ich glaube, viele, ne, ich glaube, du hast bestimmt auch viele Menschen befragt, die bei Kulturhauptstadt zu als allererstes an die Hochkultur denken.
Ja, genau. Ne? Ja, natürlich.
Die Oper, das Theater etc. pp. Mhm. Und gar nicht so auf dem Schirm haben, dass es auch mal hauptsächlich und ich glaube vorrangig eine Chance für eine Stadt ist, noch mehr an ihrer Kultur zu arbeiten, ne? Und noch mehr Projekte umzusetzen, die es vielleicht vorher gar nicht so gab oder die nicht möglich waren. Und ich glaube, das ist, glaube ich, immer das Denken eines typischen Chemnitzers. Was haben wir denn? Und nicht, was könnten wir denn haben? Hm. Oder?
Das ist doch, ja, genau. Das, ja. Stimmt, das stimmt schon. Ja. Und das Lustige, in diesem Interview, zum Beispiel in diesem ersten, was da, dieser Präsentation, da habe ich eine ältere Dame gefragt, die sagen, was halten Sie denn so von der Chemnitzer Tür, von der Chemnitzer Kultur? Nutzen Sie die denn? Hm. Nee. Nutze ich überhaupt nicht. Mhm. So, und dann habe ich gefragt, aber Sie gehen jetzt hier gerade zielstrebig Richtung Tietz. Gehen Sie in die Bibliothek oder wohin gehen Sie denn da drinnen? So, ja, ich gehe in die Bibliothek, da bin ich Mitglied. Ah, aber so, und sonst so, wo gehen Sie sonst noch so hin? Und dann hat sie plötzlich fangen sie so an zu erzählen. Und dann stellte sich raus, die macht ganz viel. Und dann hinterher hat sie dann auch gemerkt, dass sie eigentlich sozusagen total viel von der Chemnitzer Kultur nutzt. Und auch sozusagen und das gar nicht wahrnimmt sozusagen und dass das so unterschwellig auch was Selbstverständliches ist. Ist ja auch schön, wenn das so selbstverständlich ist, aber wenn man eben gefragt wird, fällt es ihm im Zweifelsfall nicht ein.
Das ist vielleicht auch wirklich, so einfach wie das klingt, so eine Definitionsfrage von dem Wort Kultur, ne?
Ja, und auch dieser Moment mal ein bisschen rauszustehen, sich rauszustellen und mal zu gucken, was mache ich denn eigentlich? Und dafür ist zum Beispiel auch so eine Kulturhauptstadt, da wird ja einiges nochmal auf dem Prüfstand gestellt, so irgendwie werden oder über Kultur diskutiert werden, über alle Arten von Kultur. Das finde ich auch cool.
Ich meine, Chemnitz hat ja schon eine starke Feedback-Kultur, ne? Das muss man ja wirklich sagen. Also wenn man sich bei Freie Presse etc., die Menschen äußern sich schon.
Ja, und gerade Gegenwarten,
das war Gegenwarten echt hart. Genau. Wie hast du das wahrgenommen für dich, so das Feedback dazu?
Na, tatsächlich fand ich ein bisschen schade, dass sie zum Beispiel überhaupt nicht auf diese Antifa-Ausstellung oder nur auf diesen politischen Skandal dieser drei Parteien sozusagen hingewirkt haben. Das ist so eine coole Sache gewesen innerhalb dieser Gegenwarten, dass das so wenig beleuchtet wurde, was da drin steckt. Und das fand ich super traurig. Mhm. Weil das, ich glaube, da gibt's auch eine ganze Menge Anknüpfungspunkte. Da gibt's einen Begriff, der ist irgendwie besetzt. Alle haben dazu eine Meinung irgendwie oder sind auf eine Meinung getrimmt dazu. Und bei genauer Betrachtung ist es eigentlich was ganz anderes. Mhm. So, und das kannst du eigentlich auf alles anwenden, auf Chemnitz genauso wie auf andere Sachen, so auf Kultur, so. Und ja, und das fand ich eben traurig, dass die Leute sich drei Exponate angeguckt haben und sagen, scheiße, so, ja. So, was, das ist Kunst, kann ich auch. So, das ist ja der Klassiker, was ich auch bei Umfragen eben oft hatte. Mhm. Wenn das Kunst ist, kann ich auch. Ne? Und das war bei dem Schornstein so. Ich hatte viele Umfragen auch zu dem Schornstein gemacht. Mhm. Im Vorfeld, das war ganz lustig, alle, so eine Scheiße, 600.000 für einen Schornstein anmalen, das kann ich auch und das ist doch keine Kunst. Und jetzt ist das Ding und ich habe danach gefragt und tatsächlich, das hat sich vollkommen gedreht. Also das sind alle, finden den Schornstein angemalt cool, alle finden auch, dass der so wie er ist inzwischen cool. So, ne? So ja. Und das ist das, dieses grundsätzliche etwas Misstrauische, was soll denn das werden? Das ist ja schon auch ein bisschen typisch Chemnitz. Kann aber eben, ist das sage ich ja, kann umgekippt werden. Ich habe das immer wieder erlebt, dass das sowas umgekippt wird.
Na gut, im Fall Schornstein ist es ja wirklich so, dass die Menschen sich teilweise damit wirklich schon identifizieren.
Ja, das ist für die ein wichtiges, das ist nach dem Kamalskopf inzwischen das zweite wichtigste Erkennungszeichen.
Würde jetzt so beim Skoda wahrscheinlich nicht passieren, den sie versenkt haben im Schlossteich, oder? Aber bei dem Skoda hat man halt wirklich gemerkt, wie... Das ist wirklich, es gibt nur Hop oder Top, es gibt nur gut oder schlecht, es gibt nur Kunst oder keine Kunst, es gibt zwischendrin halt beim Chemnitzer nichts oder Chemnitzerin.
Ja, genau.
Und da sollte auch die Bewerbung, beziehungsweise das, was jetzt draus geworden ist, nehmen wir sind's jetzt, da müssen wir dran arbeiten, glaube ich, ne?
Ja, aber da denke schon, da geht was. Also da sollte man auch die Chemnitzerinnen und Chemnitzer nicht zu schlecht einordnen, die sind lernfähig. So, und die interessieren sich dann vielleicht nicht im ersten Anlauf, aber im zweiten Anlauf auf alle Fälle.
Wie hast denn du dann, du hast es ja 4 Jahre jetzt mitverfolgt, 2018 war genau die Mitte, ne? Der Spätsommer. Hast du das auch das Gefühl gehabt, dass sich bei der Bewerbung nochmal stark was geändert hat nach dem, was da passiert in dem Spätsommer?
Das hatte ich noch nicht. Ich hatte eher das Gefühl, erst im ersten Moment, sozusagen auch das Vierteljahr danach, dass die Leute keine Lust mehr haben auf Kulturhauptstadt, dass es irgendwie so eine Delle gegeben hat und dass man erstmal überlegt, ob man überhaupt, also ich, hat mir das ja auch gelöst, will man unter solchen Umständen überhaupt Gastgeber einer Kulturhauptstadt sein, wenn man so ein Sammlungsort für Nazis ist. So, ne? Das ist ja was, wo man wirklich überlegen muss, will man hier die Welt zu Gast haben, die hier friedlich über die Straßen laufen sollen, wenn du weißt, so Nasen sind auch unterwegs irgendwie.
Was war denn deine persönliche Reaktion darauf? War das Wut? War das Schämen? Was war das?
Na, ich habe mich auch schon ein bisschen geschämt für Chemnitz. Ich bin ja auch ganz oft gefragt worden, aber tatsächlich haben mir auch viele erzählt, so, gerade auch im Zusammenhang mit diesen freien Radios, wir haben das Problem genauso, wir stehen bloß nicht so im Fokus halt. Und keine Sorge, das gibt's bei uns genauso. Ihr habt den Vorteil, ihr müsst jetzt sozusagen öffentlich diskutieren. Und ich fand das auch sehr gut, dass die Jury das für das zweite Bitbook mit reingeschrieben hat. Das ist uns hier zu wenig Beschäftigung mit einem eurer Probleme.
Ja. So, und wurde das, ja dann auch angenommen.
Die Kritik wurde angenommen, das fand ich sehr gut und finde ich auch wichtig. Und ich finde es auch gut, dass da von außen ein bisschen mitgeguckt wird, ob wir das gut auf die Reihe kriegen oder nicht. Ich habe mich erstmal geschämt. Und das war ja immer so ein Wechsel zwischen, das sind wir nicht, wir werden falsch dargestellt. Nein, wir haben ein Nazi-Problem schon immer. Kenne auch die wilden Mitte 90er.
Also, du warst ja wirklich dabei.
Richtig, richtig schlimm. Da war das alles noch jetzt hier nichts dagegen. So, das waren wirklich auch unzivilisierte Horden, die da nachts auf Streife gegangen sind und versucht haben, ihn zu kriegen. Und dann eben dieses, wir können auch anders, also sozusagen, was mir eben auch so sehr gefallen hat, also dass man sich aufrafft, sozusagen aus dieser Herausforderung aufrafft und zu sagen, wir können auch anders.
Habt ihr euch hier im Radio dann danach damit beschäftigt?
Ja, intensiver? Wir haben uns viel damit beschäftigt und haben auch versucht, da wo eben auch Möglichkeit war, mit einzusteigen. So. Na klar. Und wir waren lustigerweise Ende 2018, im November 2018 Gastgeber, also da war das alles noch frisch, des jährlichen Bundeskongress der Freien Radios, wo von 33 freie Radios aus der ganzen Bundesrepublik hier waren, 190 Leute insgesamt irgendwie, auch die Harten aus Hamburg oder Nürnberg oder so. Und den haben wir dann unsere Stadt gezeigt, unsere Stadt zwischen diesen Extremen halt so. Und die waren schon sehr beeindruckt. Also die sind schon auch mit einem guten Gefühl aus Chemnitz weggefahren.
Das Jahr zwischendrin, zwischen diesem Spätsommer und dem 12.12.2019, wo dann die Jury entschieden hat, wer eine Runde weiterkommt, was hast du dann gedacht an dem Tag, wo wir dann eine Runde weitergekommen sind? Hast du das gedacht?
Ich hab's also beim ersten Mal noch mehr gedacht als beim zweiten Mal sozusagen, weil ich auch dachte, also Chemnitz hat schon von diesen Städten könnte theoretisch den größten Entwicklungssprung hinlegen. Wenn das sozusagen ein Kriterium ist, dann wird Chemnitz weiterkommen sozusagen. Da gilt's auch gar nicht das, was man jetzt schon an Meriten hat, sondern das, was man machen könnte. So, und da war ich mir relativ sicher, weiterzukommen.
Echt?
Ja.
Hast du den Livestream verfolgt?
Ja, ich war im Rathaus, ich war im Stadtratssaal und
warst einer von den Jubelnden.
Genau. Video. Es war ein großes Gebrüll und es war eben auch sehr lustig zu sehen, wie die ganzen Skeptiker auch so vollkommen mitgerissen waren, die auch damit eigentlich nicht gerechnet hatten. Es waren ja schon recht viele, die gesagt haben, nee, das werden wir auf keinen Fall, Chemnitz, keine Kulturhauptstadt. So.
Ja.
So, und das war schon auch beeindruckend und ist auch wichtig gewesen sozusagen, dass man eben, ich fand auch diese Staffelung mit dieser ersten Stufe, dass man auch für nach innen sozusagen, nach Chemnitz, dass man plötzlich auch an eine Sache zu glauben beginnt sozusagen. Wir haben Dresden rausgeschlagen sozusagen und die Jury verspricht sich mehr von Chemnitz als von Dresden.
Jetzt hatten wir es ja schon, dass es wahrscheinlich so ein dezentes Defizit zwischen, ich sag mal, der Stadt Chemnitz und vielleicht auch dem Bewerbungsbüro etc. und der Bevölkerung gab, hoffentlich bald nicht mehr gibt, sprich im Sinne von, die Menschen verstehen noch mehr, was das eigentlich für eine Bedeutung jetzt hat, dieser Titel. Zum anderen würde mich mal interessieren, du bist ja schon sehr nah an der freien Szene dran, ne? Wie heiß war denn der Draht für dich gefühlt zwischen der Bewerbung und der freien Szene in dem Prozess?
Es gab ja 2017 war das vor allem, 2018 glaube ich auch noch, Tatsächlich wurde das ja anders angefangen. Es wurde angefangen, wir entwickeln die Kultur der Stadt weiter und diese Kulturhauptstadt ist so ein Ding eigentlich auf dem Weg. Also es war schon immer von 2030 in dem, was intern beredet wurde, die Rede. Und es war ging am Anfang stark los, muss man sagen. Also mit diesen ganzen Treffen, wo wirklich Massen Leute eingeladen wurden, in Arbeitsgruppen geschickt wurden, wo man gemeinsam erstmal so eine Idee, wie könnte denn die Kultur zukünftig aussehen? Das fand ich sehr großartig. Das war aber nichts, worüber in der Öffentlichkeit diskutiert wurde. Das waren eben, ich würde jetzt sagen, Special Interest, der insbesondere auch der freien Szene. Da waren sehr viele Leute, verschiedenste Art von freier Szene dabei. Es waren auch die großen Schiffe dabei, so irgendwie. Na, das war auch sehr lustig, dass in diesen Arbeitsgruppen saß eben neben Herrn Dietrich, also in meiner Arbeitsgruppe, neben dem Leiter des Stadtarchivs und neben der Leiterin der Stadtbibliothek saßen eben dann noch drei Hanseln von der freien Szene sozusagen. Und das war super gleichberechtigt so. Das fand ich auch schon wichtig, auch so, das muss man eben auch Herrn Schack zugute halten. Das ist so dieser Punkt, glaube ich, dass man schon im richtigen Moment die richtigen Leute mitgenommen hat. So. Und das verschob sich ja dann aber eben vom Kulturbetrieb eher Richtung CWI und professionelle Kulturorganisatoren, um einfach mehr Zeigbares zu machen. Wo ich am Anfang ein bisschen unschlüssig war, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Und das, was da eben diese Stille, das eben auch in 2018 mit diesem ganzen Nazi-Kram zusammenfiel, war, glaube ich, auch dieser Punkt der Verschiebung, dass eben jetzt mehr Macher dran sind und nicht mehr so viel drüber geredet wird und dass das mehr an die Öffentlichkeit muss und mehr gepusht werden muss, sozusagen. Ja. Und das fand ich jetzt einen normalen Vorgang. Ich habe sozusagen das schon sehr hautnah miterlebt und fand das einen normalen Vorgang. Von außen sah das natürlich, glaube ich, schon ein bisschen komisch aus.
Ja, man hat schon gemerkt, dass es auch verschiedene Lager gibt, ne? Innerhalb der Stadt, die Bewerbung unterstützen, aber irgendwie nicht so richtig zusammenarbeiten.
Ja, oder ja, an verschiedenen Enden ziehen sozusagen oder andere Sachen höher wichten als eben so.
Ist am Ende nicht schlimm gewesen, glaube ich. Ne? Es kam ja aus allen Seiten, von allen Seiten kamen ja dann trotzdem auch gute Ideen, die auch teilweise in irgendeiner Form in dem Bitbook gelandet sind. Ne?
Genau.
Aber ich habe auch schon Gespräche geführt mit Menschen aus der freien Szene hier in Chemnitz, die sich ausgeschlossen gefühlt haben. Oder mit mir redet keiner. Hört man ja auch immer mal. Ne?
Oder hat also weißt du? Würde ich jetzt auch nicht gänzlich ausschließen, sozusagen. Ja. Ne? Aber es ist natürlich auch so eine Sache, ist auch immer ein Punkt, wo du dich auch melden musst. Ne?
Also, du musst proaktiv einfach mitmachen. Genau. Ansonsten
es sind ja auch, wie gesagt, das Kulturbetrieb redet von ungefähr 5000 Leute, die in irgendeiner Weise integriert waren. Da ist dann einfach mal, ich warte hier, bis jemand vorbeikommt, die Chance nicht sehr groß, dass du da wirklich gesehen wirst.
Wie hast du denn den Endspurt, ich sag mal, so ab, ich weiß nicht, wann geht das los, März, April, Mai, ne? Also mit Corona. Corona war ja mal ganz kurz Ruhe.
Genau. Hatte ich irgendwie auch große Furcht irgendwie, dass das uns irgendwie den Garaus macht, weil das ja schon auch dieses Konzept war, nochmal so richtig zu pushen und mit vielen Akteuren zu pushen, was natürlich Corona irgendwie scheinbar zu verhindern schien.
Ja, hatte ich auch das Gefühl, das stimmt. Und im Mai ging es dann, glaube ich, mit der CWE, hat dann quasi die Kommunikation übernommen. Und ich glaube, da kamen auch wirklich frische, neue Impulse.
Genau. Und es brauchte wahrscheinlich auch weniger Anlauf und weniger Kräfte, um schöne Sachen sozusagen, auch sichtbare Sachen zu produzieren irgendwie.
Meinst du, dass der Endspurt, ich hatte das vorhin in einem anderen Podcast auch, dass der wie wichtig war der Endspurt? Nochmal. Was glaubst du? Die letzten fünf Monate, sag ich mal.
Manchmal wirkt es für mich ein bisschen verzweifelt, wir müssen noch was tun. So, und da waren großartige Ideen dabei und waren aber auch ein paar Sachen, wo du dachtest, naja, das sieht jetzt ein bisschen nach Aktionismus aus, kann mir nicht helfen irgendwie. Aber ich kann das auch nachvollziehen, so, ne? Also es ist ja auch so eine Art Torschlusspanik. Es ist jetzt dann, am Anfang ist das so viel Zeit, 2016, und dann irgendwie, dann rennt das alles und rennt immer schneller und irgendwie, man hat das Gefühl, man hat vielleicht nicht genug getan, irgendwie, und dann muss noch irgendwas gemacht werden. Naja, also ich fand eben, dass dieser Sprung in die Öffentlichkeit, und es wäre natürlich so großartig gewesen, wenn eben kein Corona gewesen wäre und noch viel mehr Leute davon partizipiert hätten. So, und das fand ich super bedauerlich, weil eigentlich wäre das Jahr, dieses Jahr 2020, das wäre das Kulturhauptstadtjahr gewesen eigentlich für mich, weil so viel Tolles geplant war, was dann im großen Stil auch wegfiel.
Ja, das stimmt, aber dafür ist dann doch relativ viel passiert.
Ja, genau. Und das aber eben tatsächlich, meiner Meinung nach, ist das meiste wirklich dann im Hochsommer bis bis zur letzten Minute halt passiert, sozusagen. Und es war eben so, man hat schon Corona sozusagen nach den Akteuren greifen sehen und alle haben trotzdem noch wie die Wilden gepowert und noch Ideen reingeschmissen und sind auch noch neue Leute dazugekommen, hatte ich immer irgendwie das Gefühl, es verteilte sich nochmal ein bisschen anders und auch diese ganze Jurypräsentation, so was da an Ideen mit drinne steckte und sowas halt, das.
Ja, und dann war es 13:27. Du warst davon überzeugt, dass wir den Titel bekommen.
Naja, im Prinzip ja, aber dann, ich war ja zum Teil dieses letzten Juryfensters sozusagen als Maker, Tischlermeister irgendwas.
Ja, wir durften dich ja drehen, ne?
Genau,
mit Lotta,
ja. Und bin dort mit einem super Gefühl rausgegangen und dann habe ich erst mal angefangen, mir mal so ein bisschen die Werbung der anderen Städte anzugucken. War ja dann Zeit sozusagen, war alles abgeschlossen. Mhm. Und dann dann kam schon auch der eine oder andere Zweifel, wenn sie gesehen hat, oh, das ist aber eine tolle Idee. Verdammt nochmal und so dann, wenn man dann mal so guckt, auch die anderen haben gute Ideen und es ist schon auch sehr traurig, dass die letzten Endes nur einer gewinnt irgendwie. Mhm. Aber ich habe tatsächlich immer drauf gesetzt und hoffe, dass die Jury das und gehofft, dass die Jury das eben so sieht, wo ist eine große Entwicklung möglich, wo ist auch tatsächlich eine. Wo sind viele dabei sozusagen, wo ist das eben auch dieser Kulturbegriff vielleicht am weitesten?
Mhm.
Ja. So, ne? Und da hast du eben, und da sieht man, das war, fand ich schon Chemnitz irgendwie. Also nach dem, was ich dann so alles so gelesen habe, dass dieser Kulturbegriff extrem weit gezogen war und eben schon irgendwie auch cool umgesetzt war. So. Mhm. Ja, und dann war eben so, und das ging ja ziemlich lange, da redete die und über die Bedeutung und bla bla und Kulturstiftung der Länder. Und ich dachte mir am ersten Mal, das dauert lange. Und dann dachte ich aber so, aber dann, wenn sie es verkünden, ist es vorbei. Und was ist, wenn wir es nicht werden? Dann war irgendwie 3,5, fast 4 Jahre eigentlich umsonst. Irgendwie trotz allen coolen Versprechungen. Aber der Weg ist das Ziel, bla bla, scheiß drauf. Eigentlich.
Ja.
Eigentlich ist das ging mir dann so durch den Gedanken, eigentlich willst du gar nicht, dass die das jetzt verkünden, sozusagen, so, dass die können von mir aus noch eine Weile reden, so. Um diesen Traum weiterleben zu lassen, dass man es wird.
Wie es ja manchmal so ist, ne, man denkt gar nicht an diesen Worst Case. Hm. Ich habe auch die ganze Zeit, ich stand da ganz hinten, ich habe nur gedacht, was ist denn, wenn die jetzt irgendwie Ding und dann. Aber ist ja alles gut gegangen.
Ja.
Habt ihr ja,
genau.
Wie ist es denn für euch als Radio T, ne? Ihr habt doch bestimmt auch so euer Projekt damit drin in dem Bitburg, oder?
Na, wir wollen Festivalradio machen halt sozusagen. Also da, und das ist ja auch sehr praktisch, dass wir ab nächstes Jahr 24 Stunden haben. So, und wollen schon ein richtiges, schönes Festivalradio aufziehen.
Also sprich mobiles Radio?
Alles sozusagen, also sozusagen über Begriff, also auch viel über Kultur, über viele verschiedene Sachen, aber auch viel vor Ort sein sozusagen. Und also da wirklich auch dieses Leben, und wir haben schon sowas mal 2 Wochen mit dem Schauspielhaus, als der Lübbe dort angefangen hat, er gesagt, wollt ihr nicht mal 2 Wochen zu uns kommen, alles sozusagen alles von hier senden und mal so gucken und immer dieses ständige, läuft das sozusagen das Theater mit rein und dieses ganze, du bist irgendwie an dem Puls so von einer, dem Fall von einer Art von Kultur, aber in dem Fall dann eben von verschiedenen und ich denke genau das, dass wir eben auch von verschiedenen Stellen auch permanent senden werden, Künstler eben auch hier haben und eben sehen, dass man so viel wie möglich davon mitnimmt und das sich auch inspirieren lässt, also letzten Endes auch inspirieren lässt.
Naja, ein Thema wird sich auf jeden Fall in den nächsten 5 Jahren wahrscheinlich nicht fehlen. Nee. Ne? Im Gegenteil, es wird mehr. Ist ja jetzt schon nicht wenig wahrscheinlich, oder?
Ja.
Was ja da kommt ja wahrscheinlich auch gar nicht mehr her, oder?
Ja.
Alles könnt ihr gar nicht mitnehmen.
Wir können nicht alles mitnehmen, nee.
Ja.
So. Ja, wir wollen aber ja auch noch weiter wachsen und die Möglichkeiten verbessern sich und das wird schon werden.
Nice. Dann habe ich jetzt noch 2 Kategorien.
Standardkategorien sozusagen.
Ja, das hat ja jeder oder jede in irgendeiner Form. Ich habe das Sektor Selters habe ich mir ausgesucht und so 2, 3 Sätze, die du bitte noch vervollständigst. Ich fange mal mit Sektor Selters an. Sonnenberg oder Kassberg?
Sonnenberg. Ich bin ja eigentlich Brühl-Bewohner, aber für mich ist der Sonnenberg, also wäre die einzige Option, vom Brühl wegzuziehen, wäre der Sonnenberg sozusagen. Ich finde Sonnenberg mit diesen krassen Gegensätzen cool. Also muss ich echt sagen. Also ich finde auch den Kassberg nicht schlecht. Ich habe auch Freunde, die dort wohnen, die ich ab und zu mal besuche, aber das lässt sich nicht toppen.
Ja.
Der Sonnenberg.
Kunstsammlung in Chemnitz oder die neue Sächsische Galerie?
In dem Fall tatsächlich die Kunstsammlung. So.
Dann habe ich hier die Begehungen oder die E-Book.
Tatsächlich ist das für mich sehr einfach. Es sind die Begehungen, weil ich da immer eingebunden bin und auch die Leute kenne und sozusagen. Mhm. Und ich war auch schon zur E-Book, die mir auch sehr gefällt, sozusagen, wo die hier in Chemnitz war, zugegebenermaßen, wo der Weg kurz war. Aber ich kenne ja zum Beispiel Daniel Schneider, der, den kann ich sehr gut leiden. Und wenn der schwärmerisch von der E-Book erzählt, sozusagen, da glaube ich schon auch, dass ich ein paar Sachen verpasst habe, die natürlich diese Verbindung nicht aufbauen konnten, wie ich eben zur Begehung. Da bin ich eben auch einfach immer irgendwie mit dabei gewesen. Und da habe ich eine andere Beziehung dazu.
Hat einfach die längere Tradition.
Genau, die längere. Und von den Anfängen. Und dann wechselte dann immer wieder das Personal irgendwie. Und ein paar Leute blieben aber. Und das war so, du hast da auch ein bisschen mitgelitten mit den Begehungen, mit den und mit dieser Entwicklung. Dich auch gefreut, dass das immer irgendwie cooler wurde.
Ja, neu oder gebraucht?
Gebraucht.
Ganz klar.
Gebraucht. Und ja, man muss natürlich kaufen, was man gebraucht sich zulegt, aber natürlich, also es hat schon Geschichte und viele Jahre bei Kiox meine Hosen gekauft, gebrauchte Armeehosen irgendwie. Mhm. So, und ich bedauere das sehr, dass eben das, dieser Gebrauchtmarkt so sehr an den kommerziellen Bereich abgerutscht ist irgendwie. Mhm.
Dann habe ich noch ein, zwei Sätze für dich, die du mir bitte vervollständigst. Wenn du Oberbürgermeister von Chemnitz wärst, deine erste Amtshandlung ist?
Party.
Eine Party
für alle. Wo? Ich würde mir schon gucken, dass es ein interessanter Ort wäre. Den vielleicht nicht jeder auf dem Schirm hat.
Wenn, anders, das Jahr 2020 ist,
na, am Ende wahrscheinlich doch ein Corona-Jahr irgendwie so. Das ist dieses, das Jahr, das ganz lange Atemholen irgendwie, wo man immer denkt, jetzt geht's los und dann geht's irgendwie doch noch nicht los. Und natürlich das Jahr der Kulturhauptstadt.
Mhm. Auf dem Brühl.
Auf dem Brühl wohnt sich's gut und ist viel los inzwischen.
Ich würde in eine andere Stadt ziehen, wenn
ich ganz viel Freunde mitnehmen könnte, sozusagen. Also wie gesagt, ich habe ja schon erzählt von meinen Versuchen und ich glaube, die wären geglückt, wenn ich Freunde von hier hätte einfach mitschleifen können. Sozusagen.
Die Gender-Debatte ist?
Naja, irgendwie ist schon nötig. Ist jetzt nicht, was mich jetzt unglaublich begeistert, weil die unglaublich fanatisch und fundamentalistisch geführt wird von beiden Seiten, finde ich. Mhm. Aber irgendwie am Ende müssen wir da durch.
Chemnitz ist bekannt für?
Na, den Marxkopf auf alle Fälle und ja, für skurrile Sachen, finde ich. Na, sowas wie die AG Geige zum Beispiel oder Osmar Osten.
Anders.
Und vor allem eben als Stadt auf den zweiten Blick.
Cool. Jörg, vielen Dank für das super spannende Gespräch und deine Zeit. Wünsche dir natürlich und deinem Team alles Gute in den neuen Räumen. Und in den nächsten 5 Jahren wird bestimmt relativ viel zu tun. Wir werden uns bestimmt
in
irgendeiner Form irgendwie mal hören.
Ja, genau. Und vielleicht machst du ja wieder Radiosendung bei T.
Ja, gerne. Gerne. Das Format zentrale Stelle würde eigentlich ganz gut passen bei euch.
Ohne Frage, das kann man super zusammenlegen.
Genau. Und man verfolgt Radio T digital wo?
Ja, man kann es ganz normal im Stream. Es gibt bei diversen Stream-Anbietern, TuneIn zum Beispiel oder anderen, kann man das verfolgen für die Leute, die die klassische Version über OKW-Radio nicht so mögen. Aber immer noch die am meist gehörtesten Variante ist die eben über das klassische OKW-Radio, FM, oder eben bei Pure im Digitalkabel.
Was gibt, wenn ich jetzt über
auf unserer Seite halt.
Da ist ein Player. Genau.
Und da ist es super wichtig, weil manche Player sozusagen mit dieser Oberfläche nicht klarkommen. Gibt's Hilfe zum Stream. Und da draufklicken, hat man so die lauter Direktlinks. Das klappt immer.
Okay, nice. Dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.